Ja, guten Morgen. Auch von meiner Seite, liebe Besucher, liebe Zuschauer auch zu Hause, die uns im Livestream zugeschaltet sind. Der zweite Korintherbrief ist wieder unser Thema für heute, steht auf dem Programm. Wir haben das letzte Mal Kapitel 7 abgeschlossen, ein Kapitel, in dem es um Vergebung, wo es um Versöhnung ging. Wir haben auf die Buße geschaut, die in der Gemeinde in Korinth stattgefunden hatte. Eine Buße, die die Beziehung der Gemeinde zum Herrn, aber auch die Beziehung der Gemeinde zu ihrem Gemeindegründer Paulus wieder ganz neu hergestellt hatte. Und so fühlt sich Paulus jetzt völlig frei, in den kommenden beiden Kapiteln über ein Thema zu sprechen, über das selten gesprochen wird. Zumindest hier von der Kanzel. Wir selber reden viel darüber. Die Bibel spricht auch sehr viel darüber. Aber dennoch beschäftigen wir uns selten biblisch mit diesem Thema. Es geht ums Geld. Es geht um das Geben. Es geht um das Spenden. Es geht darum, großzügig zu sein. Es geht darum, biblisch mit den Dingen, die uns Gott anvertraut hat, als ein guter Verwalter umzugehen. Und ausschließlich damit beschäftigt sich Paulus in den kommenden beiden Kapiteln. Ausschließlich damit werden wir uns in den kommenden Monaten beschäftigen. Mehr noch, ich habe die vergangenen Wochen und Monate dazu genutzt, das Thema Geld, das Thema Geben, Spenden, großzügig sein, Gottes Dinge zu verwalten, in eine kleine Vortragsreihe einzubauen, einen kleinen Vortrag daraus zu machen. Ich will jetzt nicht auf alle Punkte, das werde ich aus Zeitgründen nicht schaffen, eingehen. Heute hatte ich mir vorgenommen, über die Gnade Gottes zu sprechen, eine kleine Einleitung zu diesem Thema zu machen. Und aus den ersten 6 Stellen, ich werde heute nur die ersten 3 Verse schaffen, zu schauen, was Geben bedeutet. Das Geben nämlich aufopferungsvoll, freiwillig, folgenreich ist. Die anderen Punkte, ich werde das nächste Mal darauf eingehen, ich werde das heute nicht schaffen. Sinn und Zweck des Ganzen, was die Bibel dazu sagt, wollte ich bildhaft, deswegen gehe ich jetzt vielleicht gleich darauf ein, dann können wir diese Folie wieder ausblenden, mit dem Bild auf der linken Seite uns deutlich machen, was die Bibel zum Geben sagt. Weiß jemand, was das ist auf der linken Seite? Der See Genezareth, sehr gut. In einem Buch habe ich gelesen von jemandem, der schon ganz oft in Israel war, wie unterschiedlich das ist, wenn man am See Genezareth ist. Da blühende Landschaften, Fischreichtum. Noch heute leben ganz viele Menschen davon, Fische zu fangen, die Bevölkerung in der Umgebung Israel damit zu versorgen. Der See Genezareth hat ganz viele Zuflüsse. Der größte ist der Jordan, ein ganz großer Fluss, aber auch ganz viele kleine Zuflüsse, die den immer wieder speisen mit frischem Wasser, was dazu führt, dass er sehr fischreich ist, dass er die größte Süßwasserquelle in Israel ist. Und dann fährt man ein paar Kilometer weiter in den Süden und kommt ans Tote Meer. Das Tote Meer hat nur einen Zufluss, das ist der Jordan, und hat keinen Abfluss. Und die Situation da vor Ort ist ganz anders. Kein Leben, nichts, keine Fische, kaum Pflanzen, alles tot. Und für mich ist das so ein Bild geworden, was die Bibel über Geben sagt. Sinn und Zweck des Gebens in der Bibel, dass Gott uns Dinge anvertraut, ist so zu werden wie dieser See Genezareth. Dass wir etwas bekommen, dass wir damit arbeiten, dass wir weitergeben. Dass wir einfach nur etwas sind, durch das durchfließt, das Geld zum Beispiel. Und dass wir nicht werden wie das Tote Meer, was immer nur nimmt, was immer nur einen Zufluss hat, aber keinen Abfluss, wo kein Leben ist, wo nichts entsteht. Und deswegen habe ich da dieses Bild von diesem See Genezareth eingebaut. In den nächsten kommenden Vorträgen werden wir immer wieder dieses Bild auch sehen und ich werde dann auf die anderen Dinge, die wir dann uns vornehmen, noch eingehen. Schon heute schaffe ich es nicht, die ersten 6 Verse da zu machen. Ich werde das noch alles ein bisschen verschieben. Das ist das Thema in den kommenden Monaten. Wir werden schauen auf Prinzipien, die wir in der Bibel finden, die unseren Umgang mit Geld beschreiben. Wir werden schauen auf die vielen, vielen Verheißungen für diejenigen, die großzügig sind, die gerne geben, was Gott ihnen alles verspricht. Wir werden auf die Gleichnisse von Jesus schauen, weil eine Vielzahl der Gleichnisse Jesus beschäftigt sich genau mit diesem Thema. Geld, Besitz, Vermögen, Verwaltung von Gottes Dingen. Wir werden schauen, dass die Kinder Gottes nicht nur großzügig mit ihrem Geld sein sollen, sondern auch mit ihrem Leben, mit ihren Talenten, mit ihren Fähigkeiten, mit ihrer Energie, mit ihren Gebeten. All das, nicht nur das Geld, auch das sollen wir in den Dienst für den Herrn investieren. Und zu diesem Thema möchte ich jetzt erstmal relativ umfangreich uns heute einleiten, uns abholen, uns vorbereiten auf all diese Punkte, die wir die nächsten Wochen und Monate uns anschauen werden. Ich werde das auch immer wieder vor den einzelnen Vorträgen dann ein Stück weit wiederholen, noch Dinge hinzufügen und so weiter, damit auch Menschen, die mal nicht mit dabei waren, wissen, wo wir gerade sind. Das Thema Geld wird in der Bibel häufiger angesprochen, als wir das manchmal so denken. In verschiedenen Büchern und Publikationen zu diesem Thema konnte ich lesen, dass Jesus selbst mehr über Geld, Besitz und Verwalterschaft spricht, als über Himmel und Hölle zusammen. Einer von 10 Versen, also 10% der wörtlichen Rede von Jesus, beschäftigen sich mit dem Thema Geld, Besitz, Verwalterschaft. Im ganzen Neuen Testament spricht einer von 7 Versen, also 14% aller Verse des Neuen Testaments, über die Beziehung des Menschen zu Geld und Besitz. In Lukas, Markus und Matthäus ist es sogar einer von 6 Versen, 17% aller Verse, die wir da lesen. Fast die Hälfte aller Gleichnisse Jesu beschäftigt sich ausschließlich mit diesem Thema. Ich habe gelesen, dass es in der Bibel ungefähr 300 Verse zum Thema Glauben, ungefähr 500 Verse zum Thema Beten, ungefähr 700 Verse zum Thema Liebe gibt, aber über 2200 Verse zum Thema Geld, Geben, großzügig sein. Ein großes Thema in der Bibel. Und es ist wichtig, dass wir Kinder Gottes wissen, was Gott zu diesem Thema sagt. Die besten Ratschläge, wie wir mit Geld umgehen sollen, finden wir in der Bibel. Die besten Ratschläge zu diesem Thema gibt Gott uns selber. Wer von uns kommt aber auf die Idee, in die Bibel zu schauen, wenn es darum geht, sich in finanziellen Fragen Rat zu holen? Da gibt es ganz fundamentale Prinzipien, die Gott uns hinterlassen hat. Prinzipien, die wir kennen sollen, die wir auch anwenden sollen, um uns in finanziellen Dingen auch vor Schaden zu bewahren. Die Bibel sagt uns, dass unser Umgang mit dem Geld offenbart, wie es um unser Herz wirklich bestellt ist. Und dass falscher Umgang mit Geld auf der Erde dazu führt, dass wir im Himmel keinen Lohn empfangen werden, dass wir keinen Schatz im Himmel haben werden, wenn wir auf der Erde nur irdischen Schätzen nachgelaufen sind. Jesus selbst sagt in Lukas 16, Vers 11, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon, das ist in der Bibel ein Fachbegriff für den ganzen weltlichen Besitz und für das Geld, wenn ihr nun mit dem ungerechten Mammon nicht treu wart, wer wird euch das Wahre anvertrauen? Die Antwort ist, niemand wird uns irgendwas anvertrauen, wenn wir da nicht treu waren. Wir lesen mehrfach in der Bibel, dass wir über unseren Umgang mit Geld Rechenschaft ablegen müssen. Auch über andere Dinge natürlich, aber auch und gerade über unseren Umgang mit Geld, mit dem Geben, mit dem Verwalten der Güter Gottes, die er uns anvertraut hat. Und die Bibel warnt uns auch an verschiedenen Stellen und auch das werden wir uns anschauen. Vor den Konsequenzen unseres Handels, wenn wir zum Beispiel horten, mehr sparen, als es nötig ist, wenn wir nicht geben oder wenn wir nicht fröhlich geben, sondern immer nur so ein Zwang irgendwo dahinter ist, wenn wir nicht sparen können, auch das ist ein Extrem, immer nur Konsum, immer alles ausgeben, gar nichts auf der hohen Kante lassen, Hauptsache mehr, mehr und neu und neu. Die Frage ist uns das alles so bewusst? Wollen wir das überhaupt wissen, was die Bibel dazu sagt? Wir vertrauen Gott doch so vieles an schon. Unser Leben, unser Heil, unsere Familie, unsere Ewigkeit, unsere Gesundheit. Das sind alles Dinge, an denen wir nie rütteln würden. Es ist gut, dass wir das Gott übergeben haben, dass wir daran nicht zweifeln, dass er das alles in seiner Hand hält und dass wir ihm diese Dinge anvertrauen. Aber mein Geld, mein Konto, mein Portemonnaie, das ist doch meins, dafür habe ich doch geschuftet, dafür habe ich doch gearbeitet. Wir werden sehen, dass biblisch gesehen nichts von dem, was du besitzt, nichts von dem du denkst, dass es dir gehört, dass du das wirklich besitzt, dass es wirklich deins ist, Wir werden ganz intensiv darüber sprechen, über das Verhalten, über die Wesensmerkmale eines guten Verwalters, anhand vor allem der Gleichnisse Jesu. Alles ist dir nur geliehen. Gott besitzt weiterhin alles. Du verwaltest nur das, was Gott dir anvertraut hat und was ihm immer noch gehört. Aber wie du hier und jetzt damit umgehst, das zeigt, was dein Leben, was dein Herz wirklich beherrscht und wird Auswirkungen auf dein Leben in der Ewigkeit haben. Geben ist ein Teil der Verherrlichung Gottes. Und entweder du verherrlichst Gott mit deinem Leben, mit dem, was er dir anvertraut hat, oder du verherrlichst den Mammon, den Besitz, das Geld, den Götzen. Du kannst nicht beiden dienen. Jesus sagt in Lukas 16, Vers 13, ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Er sagt nicht, ihr dürft nicht oder passt auf, dass euch das nicht passiert. Er sagt, ihr könnt nicht, es geht nicht, entweder oder. Auch das werden wir uns noch anschauen. In einem Buch über biblische Seelsorge konnte ich lesen, von einem Gemeindegründer geschrieben, einem Menschen, der jahrzehntelang in der Evangeliumsverkündigung tätig war, als Seelsorger tätig war, Gemeinden gegründet hat, jahrelang Pastor war, dass er die Erfahrung gemacht hat, dass der falsche Umgang mit Geld der Bereich ist in einem Leben, im Leben eines Christen, in dem am wenigsten die Notwendigkeit von wahrer biblischer Buße zu sehen ist. Für viele ist das überhaupt kein Bereich, in dem sie Gott irgendeine Rechenschaft schuldig sind. Dabei gehört es mit dazu. Viele sehen da überhaupt keine Notwendigkeit, da irgendwas daran zu verändern. Vieles ist normal, fast alles ist erlaubt. Aber Habgier, Raffgier, nicht nur sparen, sondern sogar horten, Götzendienst wird daran selten erkannt. Und selbst wenn einem andere darauf aufmerksam machen, ist da häufig keine Bereitschaft zur Veränderung, keine Bereitschaft zur Buße da. Wir werden auch auf diese Gefahren schauen, auf diese Ansichten und so weiter, auf diese Zeichen. Ja, wir sollen nicht anhäufen, das Geld. Wir sollen es nicht anbeten. Wir sollen uns keine Statussymbole kaufen, um damit zu protzen. Wir sollen nicht unser Vertrauen nur auf das Geld setzen und sagen, wenn ich nur genug davon hätte, dann ist mir alles andere egal. Und wie man das alles erkennt, welche Anzeichen es dafür gibt, darauf werden wir die nächsten Male zu sprechen kommen. Noch ein Wort im Allgemeinen, bevor ihr jetzt alle nach Hause rennt, euer Geld aus dem Bettkasten nehmt und es in den Ofen schmeißt. Geld an sich ist nicht schlecht. Biblisch gesehen ist Geld neutral. Geld ist weder positiv noch negativ. Biblisch gesehen, in Gottes Augen, ist es neutral. Und Geld ist auch nicht die Wurzel allen Übels, wie man das immer so gerne hört, landläufig. In der Bibel steht, die Liebe nach dem Geld ist die Wurzel des Übels. Die Geldliebe, das Streben nach Geld, das Streben nach Reichtum, nach Besitz, Protzen auf der einen Seite, aber auch Geiz auf der anderen Seite, das sind Dinge, die die Bibel verurteilt. Und Gott benutzt Geld, ich habe das schon gesagt, um deine wahre Herzenseinstellung, deine wahren Prioritäten im Leben zu offenbaren, ans Licht zu bringen. Er schaut auf deinen Umgang damit, er schaut auf dein Geben, auf deine Verwaltung, er schaut auch auf deine Großzügigkeit Bedürftigen gegenüber. Du kannst sagen, ich bin nicht habgierig, ich liebe nicht das Geld, das lässt sich ganz leicht sagen, aber wenn du nicht großzügig bist, das werden wir sehen in den Vorträgen, dann bist du es doch. Wenn du nicht fröhlich gibst, dann bist du doch verliebt in das Geld. Dein Knausern, dein Horten, dein Geiz offenbaren nur eins, dein sündiges Herz. Und beides, die Liebe zu Jesus, aber auch die Liebe zum Geld, beides beginnt im Herzen. Jesus sagt, gib mir dein Herz. Der Mammon, der Besitz, sagt, gib mir dein Herz. Jesus sagt aber weiter, begnüge dich mit dem, was du hast. Sei froh über das, was du hast. Gib den Bedürftigen, die weniger haben als wir. Und der Mammon, der Besitz, sagt, nimm dir alles, was du bekommen kannst. Horte, spare, gib aus, am besten nur für dich. Da trennt sich das dann. Aber erstmal wollen beide nur dein Herz. Und im Herz wird also entschieden, ob wir Jesus folgen oder ob wir dem Geld folgen. An unseren Werken, an unserem Geben, an unserem Umgang mit dem Geld ist es nach außen hin sichtbar. Darauf werden wir zu sprechen kommen. Ich will noch etwas dazu sagen, welche Gründe ich dafür habe, da so ausführlich darüber zu sprechen, und welche Gründe ich auch nicht dafür habe, darüber so ausführlich zu sprechen. Ich sage das nicht, weil es der Gemeinde finanziell schlecht geht. Gott sei Dank, wir sind so gesegnet. Ich bin dem Herrn so dankbar für so viele Geschwister, bestimmt nicht alle, aber doch für viele Geschwister, die sich an den finanziellen Herausforderungen der Gemeinde so treu und großzügig beteiligen. Wir wollen Gott dankbar sein für seine Gnade, für seine große Gnade und ihm vom ganzen Herzen Danke dafür sagen, dass es uns wirklich in finanzieller Hinsicht als Gemeinde so gut geht. Ich spreche auch nicht darüber, weil ich dazu aufgefordert wurde. Ja, irgendwer hat gesagt, mach mal, wir müssen mal was über Geld. Nein, überhaupt nicht. Ich sage auch nichts davon, weil ich mich irgendwie als besonders prädestiniert dafür erachte. Ah, der Mann von der Bank, der will uns jetzt sagen, wie wir mit Geld umgehen sollen. Nein, auch nicht. Aber es gibt Gründe. Der erste und wichtigste Punkt ist, es ist einfach dran. Gott hat es gefallen, neben so vielen anderen Versen, ganzen Kapiteln in der Bibel zu diesem Thema, auch im 2. Korintherbrief, 2 Kapitel nur über dieses Thema von Paulus niederschreiben zu lassen. Und dann ist man eben dran, man geht da durch in der Predigtreihe und dann müssen wir auch jetzt über diese Dinge sprechen. Der zweite Grund ist, obwohl die Bibel so viel darüber spricht, hören wir doch relativ wenig darüber. Sie spricht so viel darüber, wie wir mit Geld umgehen sollen, warum wir großzügig sein sollen, warum wir uns an den ganzen finanziellen Belangen im Reich Gottes beteiligen sollen. Wir hören doch relativ wenige Botschaften zu diesem Thema. Und für manch einen unter uns, der heute dabei ist, wird es vielleicht sogar das erste Mal sein, dass er darüber hört, hier von dieser Kanzel. Ich weiß, ich habe Johannes angesprochen, ich konnte mich erinnern, er hat mal etwas zu diesem Thema gesagt. Ich hatte noch so die ein oder andere Aussage von ihm im Kopf, da habe ich ihn gefragt, wann war das? Das war auf der Brüderfreizeit 2015. Jetzt hatten wir gestern Bibelstunde, da haben wir was über das Geben, über die Gabe des Geben gehört. Aber so hier von vorne, von der Kanzel, das ist doch relativ selten. Aber wir haben es mit einem der zentralen Themen der Bibel zu tun. Geben, Verwalterschaft, Geld, all das sind Dinge, die wir wissen müssen, weil wir auch darüber, ich habe es jetzt schon mehrfach gesagt, einmal Rechenschaft Gott gegenüber ablegen müssen. Der dritte und letzte Grund, warum ich so ausführlich darüber sprechen möchte, ist, weil ich schon das Gefühl habe, dass Geld, dass Materialismus auch in den vergangenen Jahren Einzug gehalten hat in die Gemeinde des Herrn. Ich habe das Gefühl, wenn man manchmal mit Menschen spricht, es gibt Menschen, die haben nur noch dieses eine Thema. Ich höre von Männerchorproben zum Beispiel, da war ich gar nicht dabei. Aber da beschweren sich Brüder im Nachhinein, dass in der Pause, wo ihre Stimme nicht dran war, neben ihnen, rechts, links, vor und dahinter, es gibt nur dieses Thema. Dieses Haus kaufen und dann abreißen und neu bauen, nein, lass uns das renovieren und dann machen wir Wohnungen, verkaufen wir die einzelnen. Die ganze Zeit, nur das eine Thema, immer nur durchgehend. Prüft euch mal, wie oft ihr im Alltag mit euren Freunden, mit euren Arbeitskollegen, mit eurer Familie, mit all den Menschen, die euch umgeben, über dieses Thema Geld, Geldanlagen, Statussymbole, über Menschen, die noch mehr haben. Häufig orientiert man sich nach oben, das eigene ist in Ordnung, aber die haben noch mehr. Wie machen die das? Ob das da alles mit rechten Dingen zugeht? Aber eigentlich wäre ich auch gerne so. Ja, wie oft sprechen wir darüber? Und dann prüft mal, wann habt ihr das letzte Mal mit diesen Menschen über eine Bibelstelle gesprochen, über eine Gebetserhörung gesprochen, einen Psalm mit ihnen gelesen oder ihnen ein Gebetsanliegen anbefohlen. Wann war das letzte Mal? Immer nur Geld, Geld, Geld. Das ist mir aufgefallen und deswegen denke ich, ist es wichtig, dass wir einmal sehr ausführlich, auch biblisch auf dieses Thema schauen. Und wir werden ganz viel darüber sprechen, dass wir wieder Dankbarkeit, dass wir wieder Zufriedenheit, Großzügigkeit lernen müssen, denn das sagt uns die Bibel, das müssen wir als Kinder Gottes beherzigen und das werden wir uns alles anschauen in den kommenden Monaten. Ich weiß, ich habe mir viel vorgenommen, aber wir werden das gut hinbekommen, ich bin mir ganz sicher. Ich muss gestehen, auch das will ich zum Abschluss sagen, es ist mir sogar unangenehm, irgendwo über dieses Thema zu sprechen. Ich will das ganz offen und ehrlich sagen. Ganz anders als Paulus, der das so in den zwei Kapiteln ganz locker so dahinschreibt. Ich habe so meine Probleme, hatte auch in den vergangenen Wochen und Monaten immer wieder das Verlangen, mehrfach sogar, doch nur die Bibelstelle zu machen. Auf den Vers einzugehen, ein bisschen was dazu zu sagen, weiterzugehen und nicht so das große Ganze zu beleuchten. Ganz häufig hatte ich das Verlangen, das kleiner zu machen, nicht so groß. Vielleicht mal auf einer Gemeindestunde zu sagen, hier gib mir mal Zeit, ich sag mal 20 Minuten was zu diesem Thema, kurz und knapp, aber nicht so hier vorne stehen. Ich dachte so, was werden Menschen dazu sagen, die Gott noch nicht kennen? Jetzt spricht man hier über Geld und so weiter. Ganz komisch, hatte ich vorher so in dieser Form, in dieser Häufigkeit noch nicht. Aber ich habe mich dann doch dazu entschieden, das zu machen, weil mir irgendwann klar wurde, dann dürften wir Abendmahl auch nur noch auf der Gemeindestunde feiern. Dann dürften wir über das Leiden und Sterben von Jesus auch nur noch auf der Gemeindestunde sprechen. Das betrifft ja auch nur Christen. Nein, das ist ein biblisches Thema. Wir alle müssen das wissen. Es gehört zum Ratschluss Gottes. Es gehört zur Verherrlichung Gottes. Es gehört zum Bereich der biblischen Seelsorge. Es hat Auswirkungen auf unsere Ewigkeit. Und jeder soll es wissen, warum wir geben sollen, wozu wir geben sollen, wie viel wir geben sollen, wann wir geben sollen, was wir geben sollen und wem wir geben sollen. Das sind alles diese Themen, die wir uns anschauen werden. Wisst ihr, mir wurde so bewusst, Predigen ist so wie so ein Check-up beim Arzt. Da geht man hin, dann werden einem verschiedene Körperflüssigkeiten abgenommen, aber er drückt auch noch, der tastet einen ab, der drückt hier und tastet da. Und solange er kneift und drückt und nirgendwo tut's weh, ist alles in Ordnung. Wenn er aber kneift und drückt und du zuckst so zusammen, das war nicht so, das tut weh, dann sagt er, da müssen wir aber genauer hinschauen. Da ist was, das darf so nicht sein. Ja? Und genauso ist es auch heute. Genauso ist es in den kommenden Monaten. Genauso ist es immer, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen. Wenn ich hier vorne stehe und Dinge anspreche, hier und da drücke, taste, dir sage, wie Gott über das ein oder andere denkt und bei dir tut nichts weh. Du zuckst nicht zusammen, weil irgendwo Schmerzen entstehen. Dann ist alles in Ordnung. Gott sei Dank. Halleluja. Lobe den Herrn. Solltest du aber zuhören und plötzlich ist da so, das tut weh, dann lass auch du vom Arzt der Ärzte da mal genauer hinschauen. Das sollte da auch nicht wehtun, aber wenn es da wehtut, dann lass Jesus darauf schauen, lass Gott darauf schauen. Und ich will ganz offen bekennen, auch bei mir hat es gekniffen. Ich war doch auch beim Check-up, auch ich wurde abgetastet. Und auch bei mir gab es Stellen, wo ich dachte, da müssen wir mal genauer hinschauen. Ich sage das also alles nicht aus einer Haltung der Perfektion oder der Überheblichkeit heraus. Nein, ich war auch beim Check-up. Ich wurde auch abgetastet. Ja, das soll es heute zur Einleitung gewesen sein. Ich werde die nächsten Male noch mehr darüber sprechen, warum diese Geldsammlung stattfand, wann sie stattfand, warum es der Gemeinde in Jerusalem so schlecht ging, warum es den Mazedoniern so schlecht ging und den Korinthern so gut. All diese Dinge werden wir uns noch anschauen. Ich möchte jetzt aber auf unseren Bibeltext übergehen. Ich möchte lesen des Zusammenhangs wegen aus Kapitel 8 die Verse 1 bis 15 und dann werden wir uns die Verse 1 bis 3 heute noch anschauen. 2. Korinther 8, 1 bis 15. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Denn nach ihrem Vermögen, ja ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Und sie baten uns mit vielem Zureden, dass wir die Liebesgabe und ihre Gemeinschaft am Dienst für die Heiligen annehmen sollten. Und sie gaben nicht nur so, wie wir es erhofften, sondern sich selbst gaben sie hin, zuerst dem Herrn und dann uns durch den Willen Gottes, sodass wir Titus zuredeten, dieses Liebeswerk, wie er es angefangen hatte, nun auch bei euch zu vollenden. Aber wie ihr in allem reich seid, im Glauben, im Wort, in der Erkenntnis und in allem Eifer, sowie in der Liebe, die ihr zu uns habt, so möge auch dieses Liebeswerk bei euch reichlich ausfallen. Ich sage das nicht als Gebot, sondern um den Eifer anderer durch die Echtheit eurer Liebe zu erproben. Denn ihr kennt ja die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, dass er, obwohl er reich war, um euretwillen arm wurde, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und ich gehe hierhin in einem Rat. Es ist gut für euch, weil ihr nicht nur das Tun, sondern auch das Wollen seit vorigem Jahr angefangen habt, dass ihr jetzt auch das Tun vollbringt, damit die Bereitschaft des Willens auch das Vollbringen entspricht aus dem, was ihr habt. Denn wo die Bereitwilligkeit vorhanden ist, da ist einer wohlgefällig entsprechend dem, was er hat, nicht entsprechend dem, was er nicht hat. Nicht damit andere Erleichterung haben, ihr aber Bedrängnis, sondern des Ausgleichs wegen. In der jetzigen Zeit soll euer Überfluss ihrem Mangel abhelfen, damit auch ihr Überfluss eurem Mangel abhilft, sodass ein Ausgleich stattfindet. Wie geschrieben steht, wer viel sammelte, hatte keinen Überfluss, und wer wenig sammelte, hatte keinen Mangel. Wenn wir die folgenden beiden Kapitel so betrachten, dann sticht ein Wort hervor. Das ist die Gnade. Gnade ist so das zentrale Thema dieser beiden Kapitel, aber Gnade zieht sich auch durch bis zum Ende dieses ganzen Briefes. Insgesamt 10-mal finden wir das Wort hier in Kapitel 8 und 9 im Urtext. Im Deutschen wird das immer mal wieder auch unterschiedlich übersetzt, hier jetzt 3-4-mal als Gnade, aber auch 3-4-mal als Liebeswerk oder als Geben einfach. Dem Wortstamm her hat aber alles mit Gnade zu tun. Und erstaunlicherweise finden wir in diesen beiden Kapiteln kein einziges Mal das griechische Wort für Geld. Paulus spricht auch nicht von Gold und Silber, obwohl es um genau das geht. Aber Paulus schafft es in diesen beiden Kapiteln, das Geben der Gemeinde, das Vertrauen der Gemeinde nur auf die Gnade Gottes abzustellen, nur an die Gnade Gottes zu knüpfen. Wir finden das Wort Liebe noch 3-mal. Wir finden das Wort Geben noch 5-mal in diesen beiden Kapiteln. Wir merken in diesen ganzen Worten, er ist kein Bittsteller. Er ist kein Klinkenputzer. Er will sie nicht überreden. Er will keinen Druck aufbauen. Nein, kein schlechtes Gewissen machen. Alles beruht auf Gnade, alles beruht auf Liebe, alles beruht auf freiwilligem Geben. Und genau das war, ist und bleibt der Inhalt von biblischem Geben. Wir werden das in den kommenden Monaten immer und immer wieder hören. Es ist Gott nicht wichtig, wie viel du gibst. Es gibt Verhältnismäßigkeiten, die wir beachten sollten. Wir werden noch darauf eingehen. Aber grundsätzlich erstmal ist es Gott nicht wichtig, wie viel du gibst. Aber wenn du etwas gibst, dann, weil dein Herz dahinter steht, dann, weil du der Gnade Gottes in diesen Dingen vertraust, tu es aus Liebe zum Herrn, tu es aus Liebe zu deinem Nächsten. Gib immer freiwillig, gib mit fröhlichem Herzen. Die arme Witwe da im Tempel, die gab viel weniger als die ganzen Reichen, die einfach nur aus ihrem Überfluss da in den Kasten schmissen. Sie gab aus freien Stücken, mit reinem Herzen und im Vertrauen darauf, dass die Gnade Gottes sie auch weiterhin durchtragen würde, denn sie gab in dem Moment alles, was sie noch hatte. Jesus sah das, als sie gab. Er sah, wie sie gab. Er sah, was sie gab. Und er sah auch darauf, was ihr noch blieb. Das alles sah Gott und das alles sieht Gott auch heute immer noch in unserem Leben. Immer noch. Und Paulus fängt jetzt an, diese grundlegenden biblischen Prinzipien erstmal am Beispiel der Gemeinden in Mazedonien aufzubauen. Das ist Thessalonich, Philippi und Beröa. Das sind die Gemeinden in diesem Gebiet, die wir aus der Bibel kennen. Es gab sicherlich noch mehr, aber diese 3 Gemeinden werden uns genannt in der Bibel. Er geht dann im weiteren Verlauf auf Jesus über. Wir haben Vers 9 aus dem 8. Kapitel gelesen, der für uns arm wurde, damit wir reich werden, geistlich arm wurde, damit wir geistlich reich werden. Ich werde noch darauf eingehen. Und schließlich wird er das ganze Thema in Kapitel 9, Vers 15 wieder mit Gott abschließen. Dem Dank sei für seine unaussprechlich große Gabe. Vers 1. Wir wollen euch aber, ihr Brüder, von der Gnade Gottes berichten, die den Gemeinden Mazedoniens gegeben worden ist. Luther und Elberfelder, ich lese hier aus der Schlachter, die übersetzen richtigerweise von einer Gnade, die in den Gemeinden in Mazedonien gegeben worden ist. Denn es geht hier nicht um eine allgemeine Gnade, die jeder von uns kennt, der ein Kind Gottes ist, diese Gnade, die unverdient ist, die ein Geschenk Gottes ist, die wir uns nicht verdienen können, die Gnade, die uns Kraft gibt, die uns verändert, die uns ausrüstet, die uns im Glauben wachsen lässt. Das ist hier nicht gemeint. Paulus möchte hier ausdrücken, nicht was Gnade in und für Christen tut, sondern was Gnade durch Christen tun kann. Es geht hier nicht darum, dass sie nur eine wunderbare und außergewöhnlich große geistliche Erfahrung in der Gemeinde hatten, dass Gott für sie eine reiche Gnade bereithielt. Wir werden gleich auf die Umstände schauen, in denen sie gelebt haben. Da sah man nichts an Gnade nach außen hin. Nein, es geht darum, welche Gnade er durch sie bewirkte. Es war eine befähigende Gnade. Eine Gnade, die Dinge möglich machte, die wir uns nicht vorstellen können. Die außerhalb unserer menschlichen Vorstellungskraft, unserer menschlichen Möglichkeiten liegt. Gottes Gnade hatte in diesen Gemeinden in Mazedonien etwas hervorgebracht, trotz schwierigster Umstände, in denen sie lebten. Nun, was waren das für Umstände? Was machte die Gabe der Mazedonier so außergewöhnlich? Was machte die Gabe, die durch die Mazedonier gewirkt wurde, so außergewöhnlich, dass Paulus hier mit diesen Dingen argumentierte? Vers 2. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Ich glaube, ich lese das nochmal. In einer großen Prüfung der Bedrängnis hat ihre überfließende Freude und ihre tiefe Armut die Schätze ihrer Freigebigkeit zutage gefördert. Ich denke, jedem, der sich diesen Vers anschaut, werden vier Schlagworte ins Auge fallen, die wir in diesem Vers finden. Bedrängnis, Freude, Armut und Freigebigkeit. Freigebigkeit kann man auch als Großzügigkeit übersetzen. Nun, was haben diese vier Worte gemeinsam? Erstmal nichts, würde ich sagen. Aber wir könnten sie problemlos in zwei Gruppen einteilen. Bedrängnis und Armut zum Beispiel passen gut zusammen. Wenn man in schwierigen Verhältnissen lebt, Notlagen erlebt, die einen bedrängen, dann kann Armut eine Folge daraus sein. Nun, was ist Bedrängnis? Das Wort wird in der Bibel unterschiedlich übersetzt. Es ist einmal Auswegslosigkeit, Zwangslage, Notlage, Pein, Drangsal, Krise. Manchmal wird es einfach als Not übersetzt. Und all diese Dinge erlebten die Mazedonier. Das umgab sie. Das war ihr Leben. Paulus war selber Zeuge davon geworden. In Vers 3 wird er gleich sagen, ich bezeuge das alles. Er hat das selbst gesehen, dass es so war. Nur was passt noch zusammen? Ich denke, die anderen beiden Worte aus diesem Vers. Freude und Freigebigkeit oder Freude und Großzügigkeit. Das können wir uns auch gut vorstellen zusammen. Wenn unsere Freude überfließt, wenn wir gut drauf sind, wenn wir genügend finanzielle Mittel zur Verfügung haben, dann kann unsere Freude überfließen. Alles läuft super. Wir sind freigebig. Wir geben gerne aus. Am liebsten natürlich für uns, aber wir geben dann auch der Gemeinde. Wir geben den Bedürftigen, wir geben Gott etwas davon ab. Getrennt voneinander, in zwei Gruppen aufgeteilt, können wir uns das wunderbar vorstellen, diese vier Worte. Aber wie Bedrängnis etwas mit Freude oder Großzügigkeit zu tun haben kann, oder dass wir Freude und Freigebigkeit erleben, wenn wir in Armut leben, das können wir uns doch eigentlich in Wirklichkeit nicht vorstellen, oder? Und diese Menschen damals waren arm. In tiefster Armut lesen wir hier im Urtext. Ja? Im Griechischen steht da ein Wort, das bedeutet tief, sehr tief, äußerst tief. In der tiefsten Armut, so tief, wie man sie sich nur vorstellen kann, lebten diese Menschen. In Angst, in Notlagen, in Verzweiflung. Aber in dieser Zeit trat bei den Geschwistern in Mazedonien Freude und Freigebigkeit hervor. Wie passt das zusammen? Wie kann das passieren? Es ist die Gnade Gottes, die das in ihnen bewirkte, die sie dazu fähig machte. Nun, ich denke, niemand von uns ist arm. Ich wiederhole das nochmal. Ich denke, niemand von uns ist arm. Wir alle sind reich, sehr reich an materiellen Gütern. Und manchmal scheint es mir so, dass nur Menschen, die das mal erlebt haben, was die Mazedonier erlebt haben, Bedrängnis, Armut, Not, Krise, dass solche Menschen bereitwilliger geben als die Menschen, die immer nur ein volles Konto, immer nur volle Schränke, immer nur einen vollen Kühlschrank, immer nur einen reich gedeckten Tisch vor sich hatten. Das Gefühl kommt mir manchmal so hoch. Wir hören doch oft von Zeugnissen, gestern Abend haben wir das wieder gehört, von Geschwistern, die irgendwo hinfahren, nach Moldawien, sonst wohin, nach Georgien. Und wir hören dann nur auf der Gemeindestunde, die brauchen wieder was. Die brauchen Öl, die brauchen Holz, die brauchen Lebensmittel, die brauchen Kleidung und so weiter. Und dann hier 5.000, da 3.000, da 2.000. Wir denken, die schon wieder. Ja? Aber dann kommen die Geschwister zurück und berichten mit Tränen in den Augen von den Zuständen, die sie da erlebt haben. Nur ein paar hundert Kilometer von hier weg, ein paar tausend Kilometer vielleicht von hier weg. Zustände, die wir uns nicht vorstellen können in diesem Land, in dem wir leben. Sie berichten von der Not, sie berichten von der Angst, sie berichten von der Armut, von der Verzweiflung, von dem Hunger. Und manche von uns denken schon, sie sind arm, wenn sie nicht dreimal im Jahr in Urlaub fahren können. Manche von uns denken, sie sind arm, wenn sie ein 5 Jahre altes Auto fahren, wenn sie nicht die neueste Technik immer in der Hand haben. Und das Sofa ist auch schon wieder 3 Jahre alt, das muss auch mal neu, aber wir können es das im Moment nicht leisten. So unterschiedlich ist die Herangehensweise da. Ja? Aber versucht euch trotzdem mal vorzustellen, dass ihr bedrängt werdet, dass ihr in Armut lebt, dauerhaft in Not, Verzweiflung, dass ihr das Gefühl habt, das Leben zerquetscht euch so von allen Seiten. Ihr seid dauerhaft auf die Hilfe anderer angewiesen. Versucht euch das mal vorzustellen. Und jetzt versucht euch mal zusätzlich zu all diesen Dingen noch vorzustellen, dass ihr in genau dieser Situation gleichzeitig überfließende Freude und überfließende Großzügigkeit erlebt. Das können wir uns nicht vorstellen, das können wir uns nicht ausdenken, aber Gottes Gnade kann das bewirken. Und plötzlich passt das irgendwie zusammen, Freigebigkeit trotz Armut, Freude trotz Bedrängnis und Not. Plötzlich ist alles gleich groß und gleicht sich irgendwie aus. Groß waren Armut und Bedrängnis, groß war aber auch die Freude und die Freigebigkeit bei ihnen. Unbegreiflich, was die Gnade Gottes da bewirkt hat. Vers 3, denn nach ihrem Vermögen, ja, ich bezeuge es, über ihr Vermögen hinaus waren sie bereitwillig. Sie waren nicht nur bereitwillig, sie mussten Paulus förmlich das Geld aufdringen. Sie mussten ihn bedrängen, das Geld anzunehmen. Das werden wir in Vers 4 das nächste Mal lesen. Paulus konnte es nicht fassen, was er da sah. Menschen in tiefster Armut, dauerhafter Armut, aber mit Freude und Freigebigkeit und mit Bereitwilligkeit ausgestattet. Bereit zu helfen, aus dem Herzen, aus tiefster Überzeugung, im Vertrauen auf die Gnade Gottes. Wir sehen in den 3 Versen von heute schon 3 Prinzipien biblischen Gebens. Der erste Punkt, Geben ist aufopferungsvoll. Paulus musste sie nicht drängen. Paulus musste sie nicht überreden. Paulus musste keinen Druck machen. Ich vermute sogar, dass er es gar nicht wagte, diese armen Geschwister anzusprechen von dieser Sammlung, dass sie sich beteiligen, dass er es ablehnte, etwas von ihnen zu nehmen, was sogar über ihr Vermögen hinausging. In Vers 4 werden wir lesen, dass sie ihn überreden mussten, das Geld anzunehmen, dass sie ihn bedrängten. Bitte, Paulus, lass uns doch helfen. So war es bei den Mazedoniern. Das Portemonnaie war leer, aber das Herz war voll. Und das ist auch der zweite Punkt. Geben kommt aus dem Herzen. Wir werden auch in den kommenden Versen viel davon lesen. Ihr Leben, ihre Liebe, ihre Herzen gehörten voll und ganz dem Herrn. Und das ist mit Abstand das Wertvollste, was du dem Herrn geben kannst. Dein Herz, deine Gedanken, dein Leben, deine Kraft, deine Zeit. Behalte dein Geld, wenn es nicht von Herzen kommt. Behalte dein Geld, wenn du nicht fröhlich geben kannst. Behalte dein Geld, wenn du nicht im Verhältnis zu deinem Vermögen und manchmal vielleicht sogar ein bisschen darüber hinaus geben kannst, so wie es die Mazedonier taten, weil ihnen was aufs Herz gelegt wurde vom Herrn, dass sie über ihr Vermögen hinaus sogar geben. Wenn Gott dir was Besonderes aufs Herz legt, dann gib auch über dein Vermögen hinaus. Das, was dir am wenigsten wert sein sollte, um es dem Herrn abzugeben, das sollte immer dein Geld sein. Das, was dir am wenigsten wert sein sollte, um es dem Herrn abzugeben, das soll immer dein Geld sein. Ganz wichtig. Das wird sich durchziehen durch alle Vorträge, die wir hören werden. Ja? Ganz wichtig. Wir werden im Verlauf der Predigtreihe noch da von hören, dass wir durch das reine Geben, hier hast du, hier nimm, jetzt wollen die schon wieder, na gut, mach ich halt, ne? Durch das reine Geben kannst du bei Gott nichts erreichen, kannst du in deinem Leben nichts erreichen, kannst du in deiner Nachfolge nichts erreichen, kannst du in deiner Heiligung nichts erreichen und wirst du auch in der Ewigkeit überhaupt nichts erreichen, wenn du einfach nur so gibst, aus Druck, aus Zwang. Eigentlich habe ich da überhaupt keine Lust zu. Oder ich behalte einfach noch ganz viel mehr, ein bisschen gebe ich, aber das hilft nicht weiter. Gott will dein Herz, Gott will dein Leben. Aber der Besitz, der Mammon, der will das auch, habe ich schon gesagt. Der will auch dein Herz. Gib mir dein Herz, sagen beide. Und wenn dein Geben nicht aus dem Herzen kommt, nicht aufopferungsvoll ist, für dich kein wirkliches Opfer ist, weil du nur aus einem riesigen Überfluss gibst, das nicht verhältnismäßig ist, dann hat es keinen Wert. Und Gott beurteilt die Verhältnismäßigkeit nicht im Verhältnis nur zu dem, was wir haben, sondern auch im Verhältnis zu dem, was uns noch bleibt. Auch das werden wir hören. Der dritte Punkt, wir sollen freiwillig geben. Hoffnung für alle, übersetzt Vers 3 hiermit, und all dies taten sie aus freien Stücken. Es sollte nie darum gehen, in dir erst eine Sympathie für ein Projekt wecken zu müssen, dich überreden zu müssen, dir erstmal Argumente liefern zu müssen, warum die jetzt schon wieder da Kohle brauchen oder Öl oder Lebensmittel, Pro und Contra gegenüberstellen. Das darf nicht sein. Oder dir ein schlechtes Gewissen irgendwie, dass du ein Gefühl hast, man macht dir ein schlechtes Gewissen, weil du Geld hast und die anderen brauchen das, so eine Geschichten. Du darfst dir daraus kein Ansehen versprechen oder Ansehen erhoffen vor Gott oder vor den Menschen. Das muss immer freiwillig sein. Es soll auch nie darum gehen, dass du andere wissen lässt, wie viel du gegeben hast. Ah, ich stehe da nicht hinter, aber ich habe da auch 500 Euro überwiesen. Falsch. Da haben wir gestern gelesen, Matthäus 6 ist das, glaube ich, vom Almosen geben, die ersten 4 Verse. Da soll die rechte Hand nicht wissen, was die linke tut beim Almosen geben. Ganz wichtig. Auch das werden wir noch hören. Geben hat immer was mit Freiwilligkeit zu tun. Und die Mazedonier waren aus eigenem Antrieb willig. So steht es hier in der wörtlichen Übersetzung. Sie bestimmten ihre Vorgehensweise. Sie bestimmten, was sie gaben. Sie bestimmten, wie viel sie gaben. Die Motivation kam von ihnen. In Paulus' Augen war das zu viel. Viel zu viel. Über ihr Vermögen hinaus, was sie sich leisten konnten. Aber in ihren Augen war es ein Vorrecht. Aus ihrem Herzen kam dieser Wunsch, sich zu beteiligen und diese Unterstützung zu leisten. Sie gaben aufopferungsvoll, sie gaben freiwillig, sie gaben freigebig. Sie waren nicht reich an materiellen Dingen, aber ihre Herzen waren voll, reich an Großzügigkeit, an Opferbereitschaft und reich an Selbstlosigkeit. Und ich wünsche dir, ich wünsche mir, ich wünsche uns allen, dass wir auch diese ersten 3 Merkmale biblischen Gebens von Gott geschenkt bekommen, wenn wir das noch nicht haben. Dass Gott sie in uns erhalten möge, wenn wir sie schon besitzen. Und dass Gott sie in uns wachsen lässt, wenn wir sie schon anwenden. Und dass wir Gott alleine dafür Lob, Ehre, Preis und Anbetung schenken. Dass seine Gnade das in uns bewirkt hat. Dass seine Gnade das auch weiterhin in uns bewirken kann. Und nur seine Gnade uns darin auch erhalten kann. Darum wollen wir ihn jetzt in einem gemeinsamen Gebet bitten. Lasst uns bitte dazu aufstehen. Amen.